So, ich wünsche euch allen Gottes Segen. Ich entschuldige mich, dass ich vor ein paar Wochen nicht hier sein konnte. Ich war krank, aber ihr werdet die Predigt heute hören. Also, gut. Es ist eine Predigt über Ostern, ne? Über Jesus und seine Kreuzigung. Aber der Schwerpunkt, der liegt woanders. Ganz am Ende werden wir das hören. Ich bitte euch mal, die Bibel aufzuschlagen, bei Lukas 23 und dort die Verse 33 bis 43. Lukas Kapitel 23, die Verse 33 bis 43. Ich lese vor. Und als sie kamen an die Städte, die da heißt Sedelstätte, kreuzigten sie ihn dort und die Übeltäter mit ihm, einen zu rechten und einen zu linken. Jesus aber sprach: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und sie teilten seine Kleider und warfen das Los darum. Und das Volk stand da und sah zu. Aber die Oberen spotteten und sprachen: Er hat anderen geholfen, er helfe sich selber, wenn er der Christus ist, der Auserwählte Gottes. Es verspotteten ihm auch die Soldaten, die traten herzu und brachten ihm Essig und sprachen: Bist du der König der Juden? So hilf dir selber. Es war aber bei ihm eine Aufschrift: Dies ist der Juden König. Aber einer der Übeltäter, die am Kreuz hingen, lästerte ihm und sprach: Bist du nicht der Christus? Hilf dir selbst und uns. Da wies ihm der andere zurecht und sprach: Und du fürchtest dich nicht, auch nicht vor Gott, der du doch in gleiche Verdammnis bist. Wir sind es zwar mit Recht, denn wir empfangen, was unsere Taten verdienen. Dieser aber hat nichts Unrechtes getan. Und er sprach: Jesus, gedenke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Und Jesus sprach zu ihm: Wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Oder wahrlich, ich sage dir heute, du wirst mit mir im Paradies sein. Soweit der Bibelbericht. Wie war das da oben auf dem Hügel Golgatha? Was wurde der Welt, dem Himmel, als Schauspiel geboten? Ganz gewiss waren Hunderte von Zuschauern anwesend, wenn nicht Tausende. Denn so eine Hinrichtung war schon immer ein Magnet für die Massen. In allen Jahrhunderten, quer durch die Zeit, in allen Kulturen, Hinrichtungen waren immer ein großer Spektakel. So eine Hinrichtung stellte die exekutive Gewalt der Machthaber dar. Sie diente der Bestrafung der sogenannten Verbrecher, der Revolutionären, der politisch Verfolgten, der Andersdenkenden. Hinrichtungen demonstrierten und demonstrieren auf eine sehr prägende Art die Macht der Regierenden. Und Hinrichtungen waren für viele leider nur ein Schauspiel. Bei Hinrichtungen war der Tod gewollt, programmiert, schnell herbeigeführt oder auch künstlich hinausgezogen. Der Mensch kann grausam sein. Er kann den Menschen gegenüber sehr grausam sein. Und wie gesagt, Hinrichtungen waren schon immer ein Spektakel, eine Art Kirmes für das Volk. So auch dieses Mal. Viele waren gekommen. Nicht alle waren damit einverstanden. Keiner traute sich, etwas Gutes zu sagen, wenigstens für den einen oder den dreien, der doch nur Gutes getan hatte. Keiner traute sich etwas zu sagen, weil es dort Leute gab, die spotteten und laut Beleidigungen ausriefen. Man konnte schnell als Sympathisant gestempelt werden. Und das war zur Zeit wirklich nicht ratsam. Alle, die Jesus kannten, die hatten den Kopf gesenkt und konnten die Entwicklung nicht fassen, nicht begreifen, dass es so weit gekommen ist. Ein paar Tage vorher war er doch in Jerusalem angekommen, auf einem weißen Esel. Die Leute hatten ihre Kleider ausgebreitet und er ist darüber geritten. Die haben ihn empfangen wie einen König. Und jetzt? Nur durch Verrat war diese Wendung möglich. Und Verrat war auch im Spiel. Und so eine günstige Gelegenheit durften sich seine Feinde nicht entgehen lassen. Nachdem Judas zu ihnen gekommen war, wurden schnell gemeine Leute bezahlt, die bereit waren zu lügen und anzuklagen. Denn es musste so aussehen, als mussten sie jetzt handeln, damit der Glaube der Väter, die wahre Religion Gottes, verteidigt wurde. Falsche Zeugen, Leute, die bereit sind, andere Menschen auszuliefern, hat es immer gegeben. Es sind Leute, die davon überzeugt sind, dass die, die das Sagen haben, auch im Recht sind. Es sind vielleicht Leute, die in Abhängigkeit leben und denken, die müssen schon wissen, was gut und richtig ist. Und für Geld tun Menschen schließlich alles. Aber es sind auch Leute, denen nur die eigene Wahrheit wichtig ist. Leute, die keine Skrupel haben, andere ans Messer auszuliefern, wenn sie ihre eigene Position gefährden. Und so standen sie da, der Hohepriester, die Pharisäer, die falschen Zeugen, die Soldaten und spotteten. Über eins müssen wir uns aber immer im Klaren sein. Sie verspotteten Jesus. Sie deuteten Jesus. In ihren Augen war Jesus ein Rebell, ein Träumer. Und er war gefährlich, weil er beim Pöbel, beim Volk, sehr beliebt war. Durch die für sie angeblichen Wundertaten hatte Jesus den Status eines Propheten erlangt. Sie wussten, dieser Mann, der braucht nur ein Wort zu sagen. Einmal mit dem Finger so zu machen, da wäre eine Rebellion entfacht. Juda war ein besetztes Land, ein Land ohne eigene Armee. Solange sie ruhig blieben und Steuer zahlten, sorgte Rom für Frieden. Und Rom war schlau genug, sich aus den Religionsangelegenheiten der Provinzen rauszuhalten. Rom aber war auch sehr auf die eigene Machtposition bedacht. Eine Position, die sie auf keinen Fall verlieren wollte. Der Pilatus ist dafür ein gutes Beispiel. Im Falle Jesu versucht er neutral und gerecht zu bleiben, zieht aber doch vor, das Recht zu beugen, um Ruhe zu bewahren. Und ein Jahr vorher hat er gezeigt, wie bereit er und Rom waren, den Status zu bewahren, denn er hatte sich nicht gescheut, im Tempel einzudringen und Pilger zu täten. Jesus nimmt einmal Bezug darauf. Eine Revolte gegen Rom würde das Land in eine Katastrophe führen. Der Hohepriester, die Pharisäer und Sadduzäer waren sich ihrer eigenen Position sehr bewusst. Sie durften nicht riskieren, dass sie so weit kommen. Denn sonst kommen die Römer und nehmen uns Land und Leute weg. Das ist der Satz, den sie gesagt haben. Das heißt, sollte es zu einer Revolte durch Jesus kommen, dann wurde sie von den Römern zur Rechenschaft gezogen und Probleme bekommen. Die Worte nehmen uns Land und Leute weg, bedeutet nicht nur das Land und die Leute, sondern uns nehmen sie Land und Leute weg. Das heißt also, wir haben danach nichts mehr zu sagen. Die sind also auch auf ihre eigene Position bedacht. Für diese Leute war Jesus, wie gesagt, ein Rebell, ein politischer Gegner. Ein Träumer, eine Gefahr. Und diese Gefahr wollten sie beseitigen. Für diese Menschen war Jesus nicht der Sohn Gottes, wie wir heute es verstehen. Sie haben nicht den Sohn Gottes ans Kreuz geliefert. Das müssen wir immer betonen. Dass sie sich eines Mordes bedienten, das ist so richtig. Aber sie haben nicht Jesus getötet, weil er der Sohn Gottes war. Wenn Jesus so etwas sagte, war für sie ein weiterer Beweis, dass Jesus ein Volksverführer war. In der jüdischen Tradition, in der jüdischen Theologie, ist der Messias ein strahlender König, ein starker Held, der Israel zur Weltmacht führen wird und Jerusalem mit Jerusalem als große Hauptstadt. Die Texte in Jesaja, die von Knecht Gottes sprechen, die konnte man erst nach dem Tod Jesu so verstehen. Erst nach dem Tod Jesu fiel das Licht der Deutung der Verstehen auf diese Texte. Auch Jesus deutete später diese Texte. Musste nicht der Christus erst leiden? Hat er zu den Emmaus-Jüngern gesagt. Der Beginn des Reiches Gottes ist an vielen Faktoren geknüpft. Die weltweite Verkündigung, das Wehen der Zeit. Und ein wichtiger Faktor dabei ist die Umkehr, die Bekehrung der Juden. Erst wenn Israel Jesus annimmt, dann kommt das Ende. Und die Mission unter den Juden sollte ein Gebetsanliegen unter aller Christen sein. Und die Mission an den Juden kann nur gelingen, wenn die christlichen Kirchen Israel von dem Makel, von dem Vorwurf des Gottesmordes befreien. Erst wenn die Kirche Klappe kennt, so wie es Petrus in seiner Predigt getan hat, in seiner Pfingstpredigt, dass sie es nicht gewusst haben. Denn Jesus sagte selber, haben wir vorhin gehört, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. In Römer 11, von 12 bis 15, da sagt Paulus auch, wenn die Fülle der Juden da ist, ne, da wird das Reich Gottes beginnen. Es ist traurig, wenn Historiker und Theologen sagen, dass der Antisemitismus ein Kind der christlichen Religion ist. Wie gesagt, sie haben Jesus den Rebellen, den Unpassenden, ans Kreuz geliefert, aus eigenen Interessen, aus Angst vor einer Religion, vor einer Rebellion, aus Wut, weil er sie so oft schlecht dargestellt hatte. Aber sie haben einen Menschen getötet. Sie haben nicht gesagt, das ist der Messias und der muss jetzt weg. Sie warten immer noch auf den Messias. Sie haben, wie gesagt, eine ganz andere Vorstellung vom Messias. Wir machen weiter. Sie sehen zu, wie Jesus am Kreuz hängt und spotten. Sie spotten, weil sie sich bestätigt fühlen. Er war doch ein Volksverführer. Seht doch, da hängt er. Auf unserem Befehl. Ein Narr. Und es waren viele, die spotteten. Es waren auch viele, die traurig waren und enttäuscht waren. Sie haben nur zugesehen. Mit Jesus wurden auch zwei Verbrecher gekreuzigt. Einer zu rechten, einer zu linken. Verbrecher, sagt die Bibel, Gesetzlose, Diebe, Mörder. Hier bei den beiden besteht kein Justizirrtum oder kein Machtspiel. Der eine bekennt sogar offen, wir bekommen das, was wir verdient haben. Sie waren keine Eierdiebe. Sie hatten schon Schlimmes getan. Mit diesen beiden Menschen wollen wir uns kurz beschäftigen. Über dem einen hatte ich vor Jahren eine Predigt gehalten, heute wollen wir uns über dem anderen hören. Was sagen? Über den Unverbesserlicheren. Sie hängen, sie haben Schmerzen an den Händen, an den Füßen. Sie versuchen sich aufzustützen, damit sie wenigstens ein bisschen atmen können. Aber das verursacht gewaltige Menschen, weil die müssen sich ja auf die Füße stützen. Es ist so, als hätte jemand die Beine gebrochen und versucht damit zu laufen. Das geht gar nicht. Deswegen werden den beiden auch die Beine gebrochen. Denn damit konnten sie sich nicht mehr stützen, sacken in sich zusammen und sterben an Herzversagen oder Atemnot. Das geht wenigstens ganz schnell. Und obwohl sie jetzt in dieser Lage sind, lästert der eine mit. Vielleicht versucht er sich von dem eigenen Schmerzen abzulenken. Die Lästerungen, die die Priesterschaft und die Zuschauer gegen Jesus rufen sind, anderen hat er geholfen. Wenn er wirklich Christus ist, der von Gott besandte Freier, dann soll er sich doch jetzt selber befreien. Oder wenn du der König der Juden bist, dann rette dich selbst. Oder den Tempel wolltest du zerstören und in 3 Tagen wieder aufbauen. Dann rette dich doch selber, komm vom Kreuz herunter. Das sind natürlich die harmlosesten der Beschimpfungen, die im Evangelium berichtet sind. Ich kann mir vorstellen, dass Schlimmeres gesagt wurde, was die Evangelisten weggelassen haben, weil es einfach zu grob, zu böse, zu ordinär war, um es weiter zu verewigen. Aber an diesen Beschimpfungen merken wir, dass wir die Gegner Jesu, Jesus wie gesagt ein Hochstapler war, ein Betrüger, ein Mensch, den man öffentlich widerlegt hatte. Wo ist seine Macht? Wo sind seine Ansprüche, seine Rente? Wo sind seine Wunder? Kann das der am Kreuz der Sohn Gottes sein? Das geht nicht. Es ist so, als wollte sie dem Volk verkündigen, wir haben euch von diesem Verführer befreit. Wir würden ihm gerne folgen, wenn er das wäre, was er vorgibt zu sein. Aber wir haben ihn durchschaut, wir haben euch von diesem Betrüger gerettet. Die Ohnmacht Jesu am Kreuz war für seine Gegner die Bestätigung dafür, dass sie recht hatten. Denn wie gesagt, der Sohn Gottes, der Messias, würde sowas mit sich nicht machen lassen. Wir haben noch gesagt, vorhin noch mal gesagt, die jüdische Theologie erlaubt so ein Denken nicht. Die Texte, die wir kennen, die sind erst nach dem Tod Jesu in diesem Licht der Deutung so gerückt. In diesem Chor der Beschimpfungen schaltete sich der eine der Verbrecher ein. Warum? Ich sagte vorhin, weil er Schmerzen hatte. Aber ich denke, es sind auch andere Gründe da. Welche zum Beispiel? Für die beiden Kriminellen war Jesus kein Unbekannter. Jesus war für niemanden seiner Zeit ein Unbekannter. Von dem Moment an, wo er sich am Jordan hatte taufen lassen, bis jetzt, war Jesus überall der Gesprächsstoff Nummer 1 in allen Familien, in allen Zusammenkünften, in allen Gelegenheiten. Jesus war 3,5 Jahre durch das ganze Land gereist. Er hatte Wunder getan, Reden gehalten. Er hatte Menschen zum Essen gegeben. Es gab kein Dorf, keine Nachbarschaft, wo nicht einer lebte, der von Jesus geheilt wurde. Jesus war das Gesprächsstoff Nummer 1 in allen Familien. Denken wir alleine die 70 Jünger, die von Jesus ausgesandt wurden. Und die kamen zurück und berichteten, wir haben geheilt, wir haben Gutes getan. Ganz Judäa, ganz Palästina war voll von Jesus. Jesus war die Hoffnung für viele Menschen. Abends am Feuer, beim Essen, hatte man sich immer wieder von Jesus erzählt. Von seinen letzten Wundern, von seiner letzten Rede, wie er die Pharisäer fertig machte, wie sie ihm keine Antwort geben konnten. So ist Jesus auch den beiden Verbrechern kein Unbekannter. Die beiden waren Menschen, die sich oft verstecken mussten, aber auch Menschen, die oft viel herumkamen. Sie hatten viel Zeit, viele einsame Nächte und man redet, wenn man viel Zeit hat, abends beim Feuer. Und was hatten sie wohl über Jesus gesprochen? Man kann rückwirkend die Position dieser beiden Menschen finden. Für den einen war Jesus ein Hochstapler, ein Verführer, in der mildesten Form ein Träumer. Für den anderen war Jesus mehr. Er hatte begriffen, dass Jesus etwas anderes, etwas Neues war. Ich denke, er war ein Mensch, der eine Wendung für sein Leben suchte, einen neuen Beginn. Fast jeder Krimineller weiß, dass er früher oder später dran ist. Und beide wussten, was sie erwartet. Auch wir wissen, was uns erwartet. Und Jesu Reden von Vergebung, von Liebe, von ewiges Leben, fanden in dem Herzen des einen guten Boden. Ja, das Reich Gottes ist die Hoffnung. nicht nur für ein vergeudetes Leben. Es ist die Hoffnung für alles Leben auf diesem Planeten. Denn alles Leben endet mit dem Tod. Das Leben ist zu kurz. Das kann nicht alles sein. Das wissen alle Menschen. Und unser Unterbewusstsein ist von Gott so angelegt, dass es offen ist für solche Gedanken. Auch wenn wir oft diese Gedanken verdrängen, weil der Glaube fällt. Ich kann mir vorstellen, dass manche Gespräche zwischen den beiden so abliefen. Ja, wenn er doch der Messias ist, warum offenbart er sich nicht? Da kann er eine Amnestie geben und wir können wieder zurück in unsere Familien. Ich würde sogar für ihn kämpfen. Ich kenne mich gut aus. Und der andere wird gesagt haben, es geht mehr als das. Was kann denn mehr geben? Und jetzt, wo sie alle drei am Kreuz hängen, fühlt sich der eine bestätigt. Du willst der Messias sein? Du hast so viele Wunder getan und nun hängst du hier. Noch dazu die Tatsache, Jesus hätte weglaufen können. Er hätte sich wehren können. Aber nein, er lässt sich gefangen nehmen und bleibt stumm. Bist du der Christus? Dann hilft er selbst und uns. Und uns, er sagt das immer noch. Vielleicht hat er noch ein bisschen Hoffnung. Ne? Wenn du noch die Macht hast, ne? Wenn du doch die Macht hast, dann nutze sie auch. Befreie dich und uns auch. Warum lässt du sowas mit dir machen? Die sind das doch gar nicht wert. Guck mal, was sie mit dir machen. Die sind nicht besser als wir. Die haben nur Macht und sie nutzen diese Macht grausam aus. Wenn du Macht hast, dann nutze sie du auch aus. Es ist die Wut, die Verzweiflung, es ist die Angst und der Hass, die aus ihm so rauskommen. Aber so spricht auch einer, der nicht glaubt, der von Gott eigene Vorstellungen hat. So spricht einer, der mit Gottes Walten nicht einig ist. Denn gäbe es einen Gott, dem die Menschen und die Welt nicht egal sind, dann wäre ich hier nicht am Kreuz. Mein Leben würde anders verlaufen. Wäre ich in einer Welt, die gut und gerecht ist, dann wäre ich auch besser und gerechter. Was denkt ihr? Was denkt ihr, wenn Jesus wirklich auf die Worte und Beschimpfungen der Leute gehört hätte und wäre er wirklich vom Kreuz abgestiegen? Ne? Und mit ihm auch der Räuber. Was hätte wohl der Räuber gemacht? Hätte die Menschen, die ihm gekreuzigt haben, auf die Schulter geklopft und gesagt, ist nicht schlimm, Jungs? Oder die Pharisäer, die Soldaten, die ihn verurteilt, ne, ist alles vergeben? Was hätte er wohl getan? Ich denke, ich hätte das Wert genommen und ich hätte sie alle niedergemacht. Und dann hätte er zu Jesus gesagt, du sorgst für die Wunder, ich mache den Rest. Warum? Weil er nicht verstanden hatte, worum es geht. Weil er kurzsichtig war. Er hatte Augen nur für diese Welt, für dieses Leben hier und heute, nicht weiter. Sein Augenmerk war nur auf diese Welt begrenzt. Und im Grunde war er nicht anderes als die Menschen, die man ans Kreuz genagelt hat. Aber der andere, der hatte verstanden. Wenn du in dein Reich kommst, dann denk an mich. Es gibt etwas anderes, was verborgen ist. Es gibt was Neues. Es gibt Hoffnung. Auch am Kreuz. Auch im Sterbebett. Kurz vor einem elenden, grausamen Tod, vergessen im Altenheim. Es gibt einen neuen Anfang. Und in diesem neuen Anfang, da wagt er sich hinein. Was hat er vorzuweisen? Wie kommt er dazu, der mit Recht auf diese Art und Weise stirbt, Jesus um etwas zu bitten? Gar nichts hat er vorzuweisen. Nicht mal ein bisschen Leben, denn sein Leben ist verpfuscht, zu Ende, ist wertlos. Warum tut er das? Warum bittet er Jesus? Weil er sowieso nichts zu verlieren hat? Weil er glaubt. Er glaubt, dass Jesus Tod die Lösung für die Welt ist. Er glaubt, dass Jesus stirbt für die Sünden der Welt, für seine Sünden. Er glaubt, er weiß, dass der Tod Jesus nicht festhalten kann. Was sagt er zu Jesus? Wenn du in dein Reich kommst, denk an mich. Für ihn ist Jesus der König. Er versteht nicht alles, aber er weiß, hier ist nicht das Ende. Es geht weiter. Paulus hat einen schönen Satz gesagt, einen sehr schönen Satz, in Römer 10, 9 bis 11. Denn wenn du mit deinem Mund bekennst, Jesus ist der Herr, und wenn du vom ganzen Herzen daran glaubst, dass Gott ihn von dem Toten auferweckt hat, dann wirst du gerettet werden. Wer also vom Herzen glaubt, wird von Gott angenommen. Und wer seinen Glauben auch bekennt, der findet Rettung. So heißt es in der Heiligen Schrift. Wer auf Jesus vertraut, der steht fest und sicher. Aufgrund dieses Vertrauens bekommt er von Jesus die Zusage, du wirst mit mir im Paradies sein. Und er starb mit der Gewissheit, mit der Zusage von höchster Stelle im Reich Gottes zu sein. Und ich denke, mehr braucht ein Mensch nicht. Eins müssen wir bei ihm noch sagen, und das gilt auch für uns. Auch wir haben durch den Glauben die Gewissheit, im Reich Gottes dabei zu sein, so wie der Räuber. Wir stehen quasi auf einer Stufe mit ihm. Dem Räuber versprach Jesus bis zum Schluss erdulden. Man brach ihm die Beine beim lebendigen Leibe. Zu den Schmerzen, die er hatte, wurde noch diese gewaltige Schmerzen noch dazugefügt. Warum sage ich das? Wir haben auch die Zusicherung, im Reich Gottes dabei zu sein. Aber wir müssen auch das Leben hier aushalten. Und es kann unangenehme Wendungen bekommen haben. Wir werden das eine und das andere noch erleben. Auch der Räuber wusste, was ihm bevorstand. Das Versprechen Jesu gab ihm die Kraft, auszuhalten. Er befreite ihn nicht von den Schmerzen, aber es hat ihm dadurch geholfen. Wo ist denn der Unterschied zwischen den beiden Räubern? Vielleicht fragt man sich, wer von den beiden bin ich? Bin ich der, der spottet, oder der, der hofft? Wo ist denn der Unterschied? Ich denke, der Unterschied ist im Verstehen, im Akzeptieren. Der eine hatte begriffen, sein Leben war falsch, er hatte Unrecht getan, er akzeptierte sogar die Strafe. Er begriff, um meine Verbrechen wieder gut zu machen, muss ich bezahlen, mit dem Leben. Hatte der andere was begriffen? Weißt du, wie die Welt zu retten ist? Weiß jemand von euch, wie die Welt zu retten ist? Wir hören von vielen Programmen, wie diese Welt zu retten ist. Ja, aber die sind alle nur Papierkram. Der eine hatte begriffen, hier geschieht etwas Einmaliges. Hier ist nicht das Ende. Sie werden Jesus töten, aber er wird leben. Denn so einen kann der Tod nicht festhalten. Dieser Jesus, der Blinde heilte, Tausende von Menschen zum Essen gab, der den Wind und das Wasser befehlen konnte, der kann nicht so einfach weg sein. Es wird weitergehen. Wie? Das wusste er nicht. Aber er wusste, es geht weiter. Deswegen die Bitte, Herr, wenn du in dein Reich kommst, dann denk bitte an mich. Ich will dabei sein. Bitte vergiss mich nicht. Denn als er zu Jesus sagte, wenn du in dein Reich kommst, bekannte er damit, dass Jesus der König ist. Jesus ist der Messias. Das haben die anderen auch gehört. Ne? Wie gesagt, als er sagte zu Jesus, wenn du in dein Reich kommst, da bekannte er damit, ne, dass Jesus der Messias ist. Er spürte es, er wusste es, hier ist nicht das Ende, es geht weiter. Und mit so einer Überzeugung lässt sich sterben. Sein Glaube ist groß, meine Liebe. Und warum? Weil er nichts von Ostersonntag weiß. Er weiß ja noch nichts von der Auferstehung. Er stirbt am Karfreitag. Wir wissen, dass es am Karfreitag nicht zu Ende war. Wir wissen, dass nach dem Karfreitag der Ostersonntag kommt, der herrliche Morgen der Auferstehung, das Licht am Ende des Tunnels. Aber der Räuber wusste von allem dem nichts, aber er glaubte daran. Und in diesem Glauben akzeptierte er den Tod Jesu und den eigenen Tod. Und wenn man mit Hoffnung stirbt, das nimmt jeder Art von Sterben den Schrecken weg. Ob das nach einer langen Krankheit ist, in einem Altenheim oder wenn jemand ganz jung von uns weggeht. Paulus triumphiert später und sagt, Tod, wo ist dein Stachel? Und Jesus hat den Tod, den Schrecken weggenommen. Er ist nicht mehr das Ungewisse, das schwarze Loch, das kalte Grab, das Untier, das die Menschen abholt. Es ist so, wie ein griechischer Schausteller sagte, es ist ein Maultier geworden, das uns zu Gott bringt, mehr nicht. Ne? Oder wenn ihr es besser haben wollt, ne? Ein Einhorn, das uns zu Gott bringt. Das ist das Traurige an dem anderen Räuber, an vielen Menschen. Er kann nicht sehen, sie können nicht sehen. Sie sind blind, sie haben Gott nicht verstanden. Sie bereuen ihr Leben nicht. Er und viele Menschen gehören zu den Menschen, für die Gott nur dann existiert, wenn er so handelt, wie sie es für richtig halten. Wenn du der Christus bist, dann rette dich und uns, sonst nicht. Wenn es eine Rettung gibt, dann hier und jetzt. Er will ja gerettet werden. Vielleicht, damit er so weiterleben kann wie jetzt. Sein Denken ist begrenzt auf hier und heute. Das ewige Leben, Leben nach dem Tod, das Reich Gottes, Sünde, Sühne, Vergebung, Auferstehung der Toten, alles Märchen. Es gibt nur diese elende Wirklichkeit. Wisst ihr, warum, wir sind gleich fertig, wisst ihr, warum Unglaube so schlimm ist? Warum ist Unglaube so schlimm? Weil man Gott nicht zutraut. Man traut ihm noch nicht mal seine eigene Existenz zu. Wo ist er? Als der russische Kosmonaut Gagarin als erster Mensch im Weltraum geflogen ist und da kam er zurück, da hat man ihm gefragt, man hat auch gespottet, ja, hast du denn Gott gesehen? Nö, sagt er, habe ich nicht. So einfach wird Gott abgetan. Der Unglaube traut Gott nicht zu, dass er Macht hat, dass er einen Plan hat, dass er was kann, dass er eingreifen will. Der Unglaube sieht nur das, was vor Augen ist. Er ist blind und taub für das Wunder. Er ist blind und taub für das Schöne, für das Unmögliche, für das Unfassbare. Der Unglaube bleibt am Karfreitag stehen. Er sieht nur das Elend dieser Welt. Und das ist dann das Traurige an ihm. Das war das Traurige an dem einen Räuber. Der Unglaube traut Gott seine Existenz nicht zu oder sogar, dass Gott böse, teilnahmslos, uninteressiert, er treibt seine Spielchen mit uns. Im Grunde, meine Liebe, sind wir alle Verbrecher und alles werden wir auch eines Tages auch am Ende ankommen. Unser Leben rollt wie ein Ball oder wie eine Münze den Berg runter. Eines Tages sind wir alle unten angekommen. Unsere einzige Hoffnung ist Jesus und sein Reich. Unsere einzige Hoffnung ist der Glaube an Jesus und sein Reich. Und was sagte der Räuber noch? Wenn du in dein Reich kommst, dann denk bitte an ihn. Und ich denke, das sollte unsere Bitte sein, immer. Amen.